Aber wenn ich das zum Anlass nehme und sage, okay, ich möchte jetzt glutenfrei essen und meine Ernährung dann wirklich umstelle, in dem Sinn, dass ich sage, ich ernähre mich nicht so kohlenhydratlastig, sondern esse mehr Gemüse, vielleicht hochwertiges Eiweiß, sehr gute Fette, dann habe ich dadurch schon einen Gewinn.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Unser täglich Brot gibt uns heute. Kaum ein Nahrungsmittel ist in der deutschen Kultur so tief verwurzelt wie das Brot. Wenn Menschen auswandern, geben sie häufig an, dass ihnen das gute Brot fehlt. Und auch ich kann mich davon nicht freimachen. So habe ich auch nach einem längeren Aufenthalt in Kapstadt unsere Brötchen beim deutschen Bäcker geholt. Und ein gutes Vollkornbrot ist ja auch gesund. Oder etwa nicht? Dr. Med Judith Schmidt-Röthammer ist bereits seit 2 Jahren Teil unseres Teams am Lanzerhof in Lanz. Sie ist Ärztin für Allgemeinmedizin und erklärt mir heute, was es mit Gluten, Weizen und Co. auf sich hat und ob mein Brot wirklich gesund ist oder nicht. Herzlich willkommen, Dr. Judith Schmidt-Röthammer.
Danke, ich freue mich auf das Gespräch.
Liebe Judith, man bekommt ja von immer mehr Menschen mit, dass sie glutenintolerant sind oder sich zumindest glutenfrei ernähren, um ja auch zum Beispiel abzunehmen. Und das führt mich natürlich zu meiner ersten Frage gleich. Was ist denn eigentlich Gluten und ist es wirklich so schlimm, wie alle immer sagen?
Ja, also Gluten oder Gluten, wie man auch sagen kann, steht für Klebereiweiß. Und es ist einfach das natürlich vorkommende Eiweiß in glutenhaltigen Getreidearten. Es handelt sich dabei um einen Mix aus Eiweißen. Im Fall von Weizen heißen diese Gliadin und Glutenin. Und ich glaube, dass der Grund, warum sich diese glutenhaltigen Getreidearten so durchgesetzt haben in unserer Kultur, ist wegen diesen speziellen Backeigenschaften von glutenhaltigen Getreiden. Wenn nämlich dieses glutenhaltige Mehl mit Wasser in Verbindung kommt, also beim sogenannten Anteigen, dann entsteht ja so eine richtig gummiartige, elastische Masse, ja, der Teig.
Das ist quasi das, was man immer so in diesen italienischen Pizzerien kennt, wo die ganz dann immer genau den Teig so einmal so durch die Luft wirbeln.
So ist es. Ja. Okay. Und da bildet sich so eine richtig dreidimensionale Struktur aus zwischen diesem Gliadin, Glutenin, noch Schwefelbrücken. Das ist ein richtiges Teiggerüst. Und da können auch noch Gasblasen eingelagert werden. Das ist dann die Voraussetzung, dass der Teig so schön aufgeht, dass er fluffig, so schwammartig fluffig bleibt und auch nicht so schnell austrocknet und eine Kruste bildet. Also eigentlich lauter sehr positive Eigenschaften. Aber es ist tatsächlich so, dass glutenhaltiges Getreide in der Nahrung nicht unproblematisch ist. Und da spielen auch andere Eiweiße eine Rolle, nicht nur das Gluten. Und es ist auch unter Medizinern und Medizinerinnen eigentlich wirklich erst in den letzten Jahren klar geworden, was für eine Bedeutung das hat. Auch die verschiedenen Entitäten, also die verschiedenen Krankheitsbilder, die es da gibt, da sind einige schon recht gut erforscht, wie die Zöliakie. Andere sind noch nicht so gut erforscht, da gibt es noch einige Blackboxen. Also ich bin schon sehr gespannt, was da die Forschung in den nächsten Jahren noch herausfindet. Aber Fakt ist, dass der Konsum von glutenhaltigen Getreidesorten tatsächlich Entzündungen begünstigen oder sogar hervorrufen kann.
Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also jeder, der mal so Aufnahmen von Darmen gesehen hat und solche Darmzotten sozusagen, das sind ja schon irgendwie eine Struktur, die insgesamt dazu führen kann, dass man da einiges drin stecken bleibt oder verkleben kann. Also von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass das durchaus so ein Problem führen kann auf kurz oder lang. Wo ist denn Gluten überall drin? Also ist in jedem Brot oder jedem Gebäck immer automatisch Gluten drin?
Nein, nicht unbedingt. Also die glutenhaltigen Getreide sind Weizen, Roggen, Gerste, Dinkel, auch die älteren Weizensorten wie Einkorn und Emmer. Und es ist aber so, dass Weizen wirklich in ganz vielen verfeinerten Lebensmitteln zugesetzt wird, einfach aufgrund dieser günstigen Eigenschaften, dass es dann so sämig wird. Das heißt, du findest es auch zum Beispiel in Sojasauce oder in Rahmspinat, in der Eiscreme, in Kaugummis, Ketchup, Würstel, Müsliriegel, also da wird das überall zugesetzt.
Wahnsinn, im Rahmspinat. Also ich muss mich ja an dieser Stelle outen, auch wenn das vielleicht nicht das gesündeste Essen ist, aber es ist ja mein absolutes Lieblingsessen. Okay. Also ich bin also der gute Rahmspinat mit dem Blub und Kartoffeln, Spiegelei, kann ich eigentlich jeden Tag essen. Also wenn ich eine Glutenunverträglichkeit hätte oder auf Gluten verzichten sollte, dann wäre mein Rahmspinat auch von der Liste gestrichen.
Okay, ja, genau.
Ach Gott, Manchmal lernt man auch Dinge, von denen man gar nicht weiß, dass man sie lernen möchte. Woher kommt denn diese ganze Intoleranz überhaupt? Also würdest du sagen, dass man das als Trend bezeichnen kann? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass das irgendwie gefühlt jeder irgendwie da eine Laktose- oder eine Glutenintoleranz hat. Oder ist das etwas, was neu gekommen ist? Oder war das früher schon auch so und man wusste es nur einfach nicht?
Doch, es ist einfach Fakt, dass wirklich in den letzten 50 Jahren Allergien und Nahrungsintoleranzen sehr zugenommen haben. Das ist so. Und die Gründe dafür sind sicher vielfältig. Einerseits liegt es an unseren Nahrungsmitteln, an unseren verfeinerten Nahrungsmitteln, wo einfach Geschmacksverstärker, Aromastoffe drin sind, künstliche Süßstoffe, was alles sicher die Darmbarriere schädigt. Und es gibt aber auch die Hygienehypothese, die besagt, wir müssen schauen, dass wir nicht zu keimarm in unserer Kindheit aufwachsen, damit unser Immunsystem wirklich trainiert wird. Man muss sich vorstellen, unser Darm ist wirklich ein Trainingsfeld. In den ersten Jahren der Kindheit lernt unser Darm-Immunsystem zu unterscheiden bei den Dingen, die da so daherkommen im Darm. Was ist Freund, was ist Feind? Ja, was ist jetzt wirklich ein böses Virus, gegen das ich mich wehren muss, wo das Immunsystem aktiviert werden muss? Und was kann ich tolerieren? Also wirklich eine Art Toleranzentwicklung. Und wir wachsen ja zunehmend in einer sehr keimarmen Umgebung auf. Da wird sehr viel geputzt, vielleicht auch noch mit einem antibakteriellen Spray. Und dann fällt vielleicht dieses Training aus. Und da wäre es wichtig, ein möglichst breites Spektrum an Immunerfahrungen bereitgestellt zu bekommen. Also es gibt wirklich Studien, dass die Kinder, die wenigsten Allergien haben, die im Bauernhof aufwachsen und deren Mütter schon während der Schwangerschaft am besten im Stall gestanden sind. Also das würde die beste Allergieprävention sein. Und eine Allergie ist ja nichts anderes als eine Überreaktion des Immunsystems auf an sich harmlose Stoffe. Und das fehlt dann vielleicht. Und dann ist es auch noch so, dass neben diesem Hygieneaspekt unser Darmmikrobiom eine wichtige Rolle spielt. Also wir haben eine riesige Anzahl von verschiedenen Bakterien in unserem Darm. Das ist wie ein Fingerabdruck, also du hast ein anderes Mikrobiom als ich, ja, ganz verschiedene Bakterien. Und die haben auch einen ganz gewaltigen Einfluss auf die Entwicklung unseres Immunsystems. Und man muss sich das ein bisschen aus der Kindheit auch erklären. Also der Darm ist steril, also nicht mit Bakterien besiedelt, beim Kind im Mutterbauch. Und dann ab der Geburt beginnt sich der Darm zu besiedeln mit Bakterien. Und zwar bei einer Spontangeburt sind es Bakterien aus dem Vaginalmilieu von der Mutter, ja, wo es durch den Geburtskanal durchgeht. Da beginnt der Darm mit Darmbakterien besiedelt, also mit den Vaginalbakterien besiedelt zu werden. Das sind Bifidobakterien und so weiter. Wenn jetzt ein Kind aber mit Kaiserschnitt auf die Welt kommt, also praktisch Bauchschnitt, den anderen Weg nimmt, dann ist das eine ganz andere Zusammensetzung von Darmbakterien. Da sind es dann eher Hautkeime, die sich da durchsetzen werden. Und da kann man über Jahre hinaus noch diese Darmflora unterscheiden von Kaiserschnittbabys zu Babys, die sozusagen spontan auf die Welt gekommen sind. Und wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass die Kaiserschnitte eigentlich extrem zugenommen haben, dass fast jede dritte Geburt schon eine Kaiserschnittgeburt ist, dann könnte es durchaus das der Grund sein, warum Allergien auch da zunehmen. Auch das Stillen spielt eine wesentliche Rolle. Da war ja in den 70er Jahren so ein bisschen der Trend, na, Stillen ist schlecht, besser Milchpulver. Das, Gott sei Dank wird das jetzt wieder sehr gefördert, das Stillen. Und was noch eine Rolle spielen könnte, ist eine zunehmende Verschreibung von Antibiotika auch schon in der Kindheit. Also auch Antibiotika beeinträchtigen unsere Darmbakterien sehr. Ja, mit jeder Antibiotikatherapie wird deine Darmflora total durcheinander gebracht. Die Diversität, also die Vielfalt der Bakterien, die du im Darm hast, nimmt ab. Also das wird wahrscheinlich da auch eine Rolle spielen. Und es gibt wirklich Studien, dass Antibiotika behandelte Kinder auch ein höheres Risiko für Allergien haben.
Ja, das ist wirklich interessant. Ich mache hier gerade meine innerliche Checkliste so ein bisschen, wo ich sage, okay, ich war zwar ich glaube, es heißt Steißlage, also ich bin falsch rum rausgekommen aus meiner Mutter, also mit den Füßen zuerst. Wäre ich natürlich der prädestinierte Kaiserschnitt gewesen. Damals hat man das ja irgendwie dann noch nicht so selbstverständlich gemacht, zumal der Zeit, wo ich geboren wurde. Das heißt also, da habe ich zumindest die Darmflora dann schon mal oder die Bakterien dann schon mal mitbekommen, aber Stillen war tatsächlich zu dem Zeitpunkt Punkt out, das heißt also viel Muttermilch habe ich nicht bekommen, aber Wir hatten zumindest so viel Gemüse im Garten und da erinnere ich mich noch so dran, wie selbstverständlich wir dann, wenn es soweit war, Erntezeit war, wir dann einfach Karotten uns aus dem Boden rausgezogen haben, ein bisschen Dreck abgeklopft haben und sie dann direkt so gegessen haben. Also nicht mal ja, groß super. Abgewaschen oder sonst was, sondern einfach wirklich direkt aus dem Boden.
Das Immunsystem.
Ja, aber das war wirklich so selbstverständlich, dass das genauso auch so die Tomaten, Äpfel, Birnen, alles immer direkt gepflückt und gegessen, irgendwie sowas. Also dass da, wie gesagt, der Weg zum Wasserhahn oder war dann schon zu weit, weil man wollte dann ja sofort irgendwie das Essen sozusagen.
Ja, klar.
Von daher kann es daran liegen, dass ich, oder mag das vielleicht einer der Gründe sein, warum ich zumindest wissentlich noch keine Allergien habe. Das scheine ich gut trainiert gewesen zu sein. Aber ganz interessant, was du sagst, weil meine Hebamme damals, unsere Hebamme damals hat nämlich zu uns auch gesagt, wir hatten aus dem Krankenhaus, hatten wir so ein Sterilum mitgenommen und da hatten wir dann am Anfang bei jedem Windelwechsel, habe ich mir vorher mal die Hände sterilisiert, hat mich auch die Hebamme angeguckt und gesagt, es ist ja verrückt, so vorzugehen, das Kind musste ja irgendwann mit meinen Bakterien auch umgehen können und das haben wir dann nach einer Woche auch eingestellt. Also heute in Corona-Zeiten ist es wieder selbstverständlicher, sich die Hände zu sterilisieren. Wir hatten es damals für eine Woche direkt nach der Geburt, aber dann auch aufgehört.
Weil du Corona erwähnt hast, bin ich gespannt, wie das, ob das eine Auswirkung auch auf die Zukunft haben wird, ob Kinder, die jetzt heute so aufwachsen, die sind ja auch in ihrem Verhalten dann, es wird ja nicht von heute auf morgen dann anders sein, sondern die werden dann auch hygienischere Angewohnheiten sage ich einmal, also vielleicht sich die Hände öfter waschen und ob das vielleicht dann auch eine Auswirkung hat auf die Entwicklung von Allergien, ob die dann vielleicht zunehmen, wird interessant.
Ja, total. Da habe ich jetzt so noch gar nicht drüber nachgereicht, aber du hast ja vollkommen recht. Also die wachsen natürlich jetzt deutlich steriler auf, als ich sowieso, aber auch meine Tochter aufgewachsen ist. Sag mal, kommen wir nochmal trotzdem zum Gluten zurück. Wir wollen jetzt ja eigentlich nochmal beim Thema bleiben. Gibt es denn noch andere Gründe, warum gerade speziell die Glutenintoleranz so viel häufiger geworden ist? Weil das eine, was du sagst, sind ja so grundsätzlich die Thema Allergien, aber gerade insbesondere das Thema Gluten hat ja wirklich da einen besonderen Stellenwert.
Ja, also der Weizen, den wir heute essen, das ist ja nicht der Weizen, den unsere Vorfahren gegessen haben. Ganz ursprünglich war das ja der Einkorn und der Emmer, da hat sich dann daraus die Dinkelreihe entwickelt. Also das ist genetisch durch Kreuzungen hat sich da der Weizen schon sehr verändert. Und jetzt gerade in den letzten 50, 60 Jahren ist wirklich gezielt nochmal gezüchtet worden auf mehr Ertrag, auf erhöhte Schädlingsresistenz. Dann ist es jetzt auch nicht mehr so wichtig, dass der Weizen lange Halme hat. Das hat man ja früher als Einstreu verwendet in den Ställen. Das heißt, jetzt ist besser, er hat kurze Halme, dass er nicht so gegen Windbruch anfällig ist. Das heißt, es ist ein sehr dynamischer Prozess und all das hat den Gehalt von Weizen auch an potenziell schädlichen Substanzen sehr beeinflusst. Und es wird auch weiterhin ein dynamischer Prozess bleiben. Jetzt kommt der Klimawandel. Da ist es dann wichtig, dass der Weizen gegen Hitze resistent ist und noch mehr gegen Schädlinge. Also das darf man sich nicht so vorstellen. Weizen ist ein sehr ursprüngliches Getreide und ist so geblieben. Vielleicht noch nur, um das zu veranschaulichen, es ist ja wirklich eine Industrie. Es hat auch ein Experiment gegeben in den USA von Monsanto. Das ist ja diese Firma, die das Roundup oder Glyphosat vertreibt. Und die haben die Genehmigung bekommen, in den USA ein Experiment zu machen. Da haben sie eine Mutation, eine gezielte genetische Veränderung am Weizen vorgenommen, dass der resistent ist gegen Glyphosat. Das heißt, da konnten die dann wirklich mit dem Flugzeug drüber fliegen und spritzen, spritzen, spritzen. Und alles außer dem Weizen ist tot gewesen. Ja. Ist natürlich wahnsinnig praktisch, sicher sehr gesund. Und auf jeden Fall mussten die das dann wieder verbrennen und das Experiment war beendet. Aber genau dieser gentechnisch veränderte Weizen ist dann Jahre später wieder in einem ganz anderen Bundesstaat aufgetaucht. Also ja, das nur zu veranschaulichen, was da an Geld auch dahinter steckt und wie das betrieben wird auch.
Ja, gerade Weizen, also das ist so lustig. Meine Tochter hatte damals eine Serie, die sie gerne geguckt hat, Doctor's Diary. Und da fällt dann an einer Stelle dieser Satz, Weizen ist böse. Also das hat man ja wirklich so das Gefühl, wenn wir hier wenn wir Filme drehen würden, die wir durch Lebensmittel besetzen, dann wären die Bösewichte auf jeden Fall der Weizen. Trotz allem ist es ja so, dass ja, viele Leute auf ihr Brot nicht verzichten wollen und deswegen tauschen sie eben halt sehr häufig Weizenprodukte gegen, ich sage jetzt mal, Dinkel aus oder andere Vollkornprodukte. Ist es denn so, dass Weizen wirklich ungesünder ist als jetzt Dinkel im Vergleich?
Ja, also das ist wirklich so, weil Getreide speichert seinen Zucker in Form von Stärke und im Fall von Weizen hat diese Stärke andere chemische Strukturen als jetzt beim Dinkel oder beim Roggen oder bei der Gerste. Und dieser kleine chemische Unterschied bewirkt, dass der Weizen schneller verdaulich ist und deinen Blutzucker viel schneller in die Höhe treibt und damit auch zu höheren Insulinspitzen führt. Das wird als glykämischer Index auch bezeichnet eines Lebensmittels, wie stark der Blutzucker da in die Höhe schnellt. Und wenn du jetzt ein Weißbrot isst, dann ist das fast so, wie wenn du einen Schokoriegel essen würdest von diesem Blutzuckeranstieg. Und das ist schlecht, weil das begünstigt dann die Einlagerung von Fett, vor allem dieses viszerale Fett, also so was rund um die Bauchorgane ist, das wieder entzündliche Prozesse begünstigt. Du wirst auch dann viel schneller wieder hungrig. Das nimmt der Weizen sicher eine Sonderstellung ein. Und was jetzt Vollkorn angeht, du brauchst für Vollkorn wirklich eine gute Verdauung. Es hat natürlich in der Schale mehr B-Vitamine, mehr Mineralstoffe, aber wenn du ein helles Baguette hast dann, oder helle Nudeln, sind sicher leichter verdaulich. Aber dem kannst du ein bisschen begegnen, indem du ein Keimbrot isst oder ein Natursauerteigbrot. Da ist es sicher leichter verdaulich.
Ja, gerade dieses Thema glykämischer Index ist ja total spannend. Also wir hatten da auch mal eine Folge zu im letzten Sommer. Das war zu dem Thema Ernährung neu gedacht. Und da ging es im Grunde genommen eigentlich genau darum, einfach mal zu analysieren, was passiert eigentlich mit meinem Blutzucker, wenn ich eben halt gewisse Dinge esse. So, das heißt also, in dem Fall war es eben halt so, dass ich dann für 2 Wochen lang immer so einen kleinen Blutzuckerchip getragen habe am Arm, der eigentlich für Diabetiker sonst gedacht war. Und da hat man dann sehr gut gesehen, dass sich auf gewisse Dinge eben halt mein Blutzucker sehr schnell nach oben schießt und dann aber eben halt auch schnell wieder abfällt. Und dieses Abfallen des Blutzuckers eben halt ja wirklich dazu führt, dass man dann auch Hunger bekommt, obwohl man eigentlich noch total vollgefressen ist. Also für alle HörerInnen, die das interessiert, Folge 36, können Sie sich da nochmal zu anhören, weil das wirklich ein spannendes Thema ist, weil das kennt man ja auch. Also ich habe hier zum Beispiel auch etwas, was ich in der Mittagspause dann regelmäßig gegessen habe, immer so eine Kimchi-Schale, die aber sehr viel von so Sushi-Reis mit drin hat. Und dieser Sushi-Reis, man denkt ja irgendwie auch mal, Sushi wäre so wahnsinnig gesund, aber da ist ja auch so unfassbar viel Zucker drin, wie ich jetzt gelernt habe. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass ich eben genau diesen Anstieg habe und dann wieder diesen Fall. Also von daher ist das total spannend. Kommen wir aber trotzdem jetzt mal ganz kurz zum Weizen zurück. Man sieht ja im Grunde genommen eigentlich, dass die eine oder andere Krankheit eben halt dadurch scheinbar produziert wird. Viele wissen das aber gar nicht. Was sind denn die Symptome, die, sage ich mal, hier darauf hinweisen, dass gegebenenfalls so eine entweder Krankheit oder Intoleranz besteht?
Ja, da muss ich gerade ein bisschen ausholen, weil es gibt eigentlich nicht die Glutenunverträglichkeit, sondern da gibt es mal 3 bekannte verschiedene Krankheitsbilder. Das eine ist die Zöliakie, die ist sehr selten, die trifft nur ungefähr 1% der Bevölkerung, die kann in jedem Lebensalter auftreten. Die hat jetzt eine genetische Basis und hängt aber auch mit Umweltbedingungen zusammen. Und da ist so, dass dein Darmimmunsystem auf Gluten reagiert, als wäre es ein Virus oder ein Bakterium, das bekämpft werden muss. Das führt richtig zu einer Entzündung in deiner Dünndarmschleimhaut, was dann allalong zu einer Verkümmerung dieser Schleimhaut führt. Die wird richtig abgebaut und du kannst dann Nährstoffe nicht mehr so gut aufnehmen. Das war die Zöliakie.
Entschuldige, darf ich hier einmal ganz kurz einhaken, weil das Thema Zöliakie finde ich jetzt wirklich ganz spannend. Ich habe das erste Mal gehört von meinem Cousin, deren Tochter geboren wurde. da hat, hat man bei der Tochter dann nach, ich glaube, 9 Monaten Zöliakie festgestellt. Und da hat dann der behandelnde Arzt den damals gesagt, ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass man dem Kind zu früh Weizenprodukte gegeben hat. Also die haben quasi dann die Schuld ein bisschen auf die Eltern gegeben. Das, was du jetzt gerade sagst, ist ja tatsächlich so, dass da eine gewisse genetische Prädisposition dann scheinbar gewesen ist. Oder also
so ist es.
Den muss ich direkt mal anrufen. Das ist 2 Jahre her, dass das diagnostiziert wurde, aber dann kann ich ihn endlich von dieser Schuld befreien.
Ja, also die genetische Basis auf jeden Fall, die muss vorhanden sein, aber diese genetische Basis haben 25% ungefähr der Bevölkerung sowieso. Ja. Und dann muss das Kind natürlich auch Gluten bekommen haben, weil sonst hätte es nicht reagieren können. Ja. Und, aber von Schuld kann man da überhaupt nicht sprechen. Es gibt da auch noch eine Blackbox, wo man nicht weiß, warum, weil es ist auch so, dass eineiige Zwillinge, die ja genau die gleiche genetische Grundausstattung haben, die beide glutenhaltig ernährt werden, die bekommen nicht immer beide Zöliakie. Das heißt, da gibt es noch irgendwas, sei es jetzt eine Darminfektion mit Rotaviren, es ist so ein Virus, das Durchfallerkrankungen auslöst oder irgendwas, was zusätzlich da noch eine Rolle spielt.
Das weiß man nicht. Aber das ist Stand heute nicht heilbar, oder?
Es ist nicht heilbar. Ne? Also die Konsequenz ist dann einfach eine lebenslange glutenfreie Diät, wirklich ganz strikt. Es gibt schon so Therapieansätze, wo man sagt, man versucht vielleicht eine Kapsel dazuzugeben, Enzyme, die das Gluten so abbauen, dass es dann vom Immunsystem nicht mehr gesehen wird. Also da wird sicher auch in den nächsten Jahren irgendwas gefunden werden, dass Leute mit Zöliakie auch normal erleben können, weil es ist natürlich sozial schon sehr einschränkend, wenn man dann immer extra essen muss.
Ich glaube, ich wäre nicht durchs Studium gekommen mit einer Zöliakie-Intoleranz, weil, oder heißt es nicht, mit einer Zöliakie wäre ich nicht durchs Studium gekommen, weil ich mir überlege, wie viel Pizza-Einladung, Pasta-Einladung, Bier-Einladung ich da hatte. Also das ist, da wäre man schon sehr eingeschränkt. Also tut mir wirklich leid für alle HörerInnen, die das haben, ist nicht schön. Aber ich habe dich unterbrochen, das war Punkt 1 von 3.
Genau, also das ist diese Zöliakie, das ist vielleicht die schwerste Erkrankung, ja, weil die kann wirklich schwere Folgen haben. Dann gibt es noch die klassische Allergie gegen Weizen, ja, die Weizenallergie, erkennt man vielleicht so ein bisschen mit Mastzellen und Histamin. Und dann gibt es noch die dritte Form, das ist einfach eine Sensitivität, das heißt auch Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität. Und da vermutet man jetzt, dass das Auslösende nicht das Gluten selber ist, sondern ein anderes Eiweiß, das in viel geringerer Menge im Weizen vorkommt. Das sind die ATI, die heißen Amylase-Trypsin-Inhibitoren. Das sind Proteine, die die Pflanze eigentlich bildet, um sich gegen Parasiten und Keime, Pilze zu wehren, weil eine Getreidepflanze möchte per se nicht gefressen werden, sondern die möchte sich vermehren. Und deshalb bildet sie auch diese Substanzen. Und beim Menschen ist es jetzt so, dass die wirklich dazu führen, dass das angeborene Immunsystem anspringt und aktiviert wird. Und da durch das hat man herausgefunden, werden nicht einmal so sehr im Darm Symptome gemacht, sondern auch außerhalb. Also diese Entzündungszellen wandern dann in den Lymphknoten, Lymphbahnen, zum Beispiel in die Leber und die Schilddrüse und heizen dort regelrecht Autoimmunerkrankungen und Entzündungen an. Und was sind jetzt die Symptome? Es ist leider so, dass die Symptome nicht spezifisch sind für eine dieser Erkrankungen. Ja, du kannst Verdauungsbeschwerden haben, auch die sind nicht spezifisch. Du kannst Bauchschmerzen haben, du kannst Durchfall haben, du kannst Blähungen haben, du kannst sogar Verstopfung haben, also irgendwelche Bauchsymptome. Am charakteristischsten ist vielleicht noch die klassische Allergie, wo du was isst und dann merkst du, hoppala, ich habe einen Juckreiz im Rachen, mir schwellen die Lippen an, ich bekomme vielleicht einen Hautausschlag, Bauchkrämpfe, Durchfall. Aber auch bei der Allergie gibt es wiederum die atypische Form, die verzögert abläuft. Das heißt, du hast dann diese Beschwerden erst am nächsten Tag. Das macht es natürlich schwierig, dann diese Symptome einem bestimmten Lebensmittel zuzuordnen. Und bei der Zöliakie ist es wirklich so, dass es von den Symptomen her ein Chamäleon ist. Also das kann Bauchsymptome oder Verdauungssymptome machen, auch ganz andere Symptome. Und dadurch, dass es so verschieden ist, wie sich das äußert, ist es so, dass 80-90% der Leute, die unter Zöliakie leiden, das überhaupt nicht wissen und überhaupt nicht diagnostiziert sind. Also der Klassiker, den Mediziner vielleicht noch so im Kopf haben, ist ein Bild aus dem Kinderbuch, ja, wo so ein abgemagertes Kleinkind ist, das nicht wächst, das untergewichtig ist, einen aufgeblähten Bauch hat. Das ist der Klassiker. Aber es gibt auch ganz andere Symptome. Das können auch einfach kleine Blutbildveränderungen sein, zum Beispiel erhöhte Leberwerte oder eine Eisenmangelanämie, also eine Blutarmut durch Eisenmangel. oder eine Osteoporose, also eine verminderte Knochendichte, oder eine Frau wünscht sich ein Kind und wird nicht schwanger, hat einen unerfüllten Kinderwunsch, auch das gibt es, und dann wird Zöliakie diagnostiziert und dann macht sie eine glutenfreie Diät und wird schwanger. All das ist möglich, auch neurologische Symptome, also das ist sehr, sehr vielfältig. Ja, und dann bei der dritten Entität, das ist diese Sensitivität oder Nicht-Zöliakie-Gluten-Sensitivität, werden eben diese entzündlichen Prozesse verstärkt. Das kann bei der Multiplen Sklerose der Fall sein. Es gibt die Fettleberhepatitis oder auch bei Allergien spielt das eine Rolle. Oder es macht auch nur so müde, diesen Brain Fog. Also leider ist es so, dass man nicht sagen kann, ah, das ist dieses Symptom, dann habe ich die Allergie, oder ich habe dieses Symptom, dann habe ich die Zöliakie.
Das sind ja eine ganze Menge Krankheiten und Symptome, die Gluten da hervorrufen können. Wäre es da nicht einfach zu empfehlen, dass man sich glutenfrei ernährt und schaut, ob es dann einem besser geht? Oder was sind das für Auswirkungen, die glutenfreie Ernährung auf meinen Körper hat, wenn ich gar keine Unverträglichkeit habe? Also gibt es da auch Downsides, sage ich mal?
Glutenfreie Produkte sind nicht per se gesünder. Also man kennt ja so viele Fertigprodukte, besonders eine Marke ist da vorherrschend. Das sind meistens Mehle aus, also Reis und Mais. Die sind nicht so gehaltvoll von den Mineralien her und von den Vitaminen her. Also da wäre es besser, sich sozusagen seine eigene Mehlmischung herzustellen, verschiedene Getreide zu verwenden, für ein bisschen Abwechslung zu sorgen. Aber wenn ich das zum Anlass nehme und sage, okay, ich möchte jetzt glutenfrei essen und meine Ernährung dann wirklich umstelle, in dem Sinn, dass ich sage, ich ernähre mich nicht so kohlenhydratlastig, sondern esse mehr Gemüse, vielleicht hochwertiges Eiweiß, sehr gute Fette, dann habe ich dadurch schon einen Gewinn.
Okay, klingt schon mal gut. Das heißt also, im Grunde genommen lasse ich dann insgesamt so ein bisschen das Brot weg, wenn ich das richtig verstehe. Wenn ich dann aber, gilt das für alle drei Bereiche, also alle drei Probleme, oder wie würdest du es dann empfehlen?
Bei der Zöliakie ist wirklich ganz wichtig, die einzige Therapie besteht in einer lebenslang streng glutenfreien Diät. Also da muss ich wirklich ganz konsequent sein. Da muss ich das Kleingedruckte lesen, wie wir es vorher gesagt haben. Da muss ich jeden Müsliriegel umdrehen und schauen, ob da Spuren von Weizen drin sind. Es ist allerdings deklarationspflichtig, das heißt, es muss draufstehen. Wenn ich bei der Zöliakie ganz auf Nummer sicher gehen möchte, dann gibt es von der Zöliakie-Gesellschaft die zertifiziert Glutenfreizeichen. Also das ist aber wirklich nur bei der Zöliakie so Voraussetzung. Wenn ich diese Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität habe, dann reicht es, dass ich sage, okay, ich schränke meinen Glutenkonsum um 90% ein. Das heißt, ich esse einfach das nicht, wo offensichtlich Gluten drin ist, also kein Brot aus glutenhaltigen Getreiden, Nudeln und so weiter. Da ist es dann nicht so streng. Bei der Allergie muss ich dann wieder ein bisschen differenzieren. Habe ich wirklich streng nur eine Weizenallergie oder gibt es da auch Kreuzreaktionen mit anderen glutenhaltigen Getreiden? Das ist dann individuell verschieden.
Wenn ich jetzt mal über die Möglichkeiten nachdenke, wenn ich jetzt zum Beispiel insbesondere ans Frühstücken denke oder Backen, wenn ich da Gluten ersetzen möchte, dann fällt ja im Grunde genommen eigentlich häufig Brot oder Müsli oder solche Sachen dann irgendwie weg, oder?
Na, es gibt eigentlich schon ein sehr breites Angebot, jetzt nicht mehr nur im Reformhaus, sondern auch in den Supermärkten, an glutenfreiem Brot, Müsli, Nudeln, aber jetzt gerade in der Früh wäre es natürlich gut, sich selber ein Porridge zu machen. Also ich möchte auch sehr das Haferporridge da empfehlen. Hafer hat auch sehr viel positive Inhaltsstoffe, hat auch relativ viel Eiweiß oder Amaranth auch. Der Hafer nimmt da so ein bisschen eine Sonderstellung ein, weil er an sich hat ein wenig Gluten drin, ja, das ist das sogenannte Avenin. Das ist meistens sogar für Leute, die Zöliakie haben, kein Problem. Allerdings ist beim Hafer so, dass oft in der Verarbeitung dann doch Gluten hineinkommt. Ja, das wird dann oft in den gleichen Getreidemühlen gemahlen wie Weizen, und das dürfen dann die das ganz streng meiden müssen, also Zöliakie-Leute, nicht essen. Aber nochmal zurück, also am Morgen wäre ein Haferporridge gut oder auch ein gekochter Buchweizen, Hirse oder Amaranth. Das wär sicher ein gesunder Start in den Tag. Beim Backen würde ich als Anfänger dann vielleicht zu Reis-Maismehl-Mischungen greifen. Und dann gibt es aber auch Alternativen, also als gesundheitsbewusster Mensch Da würde ich dann eher schauen, dass ich auch Buchweizenmehl verwende, Teffmehl, Kastanienmehl, Kichererbsenmehl. Das Backen ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig, weil eben diese positiven Klebeeiweiß-Eigenschaften abgehen von Gluten. Da braucht man dann Bindemittel, das kann sein Johannisbrotkernmehl oder Flohsamenschau. Also da gibt es super Rezepte im Internet, an die man sich halten kann und die dann auch funktionieren.
Ich kann dir da nur zustimmen, also dass gerade dieses Johannisbrotkernmehl, das ist ja wirklich unfassbar. Ich habe das, als ich das erste Mal benutzt habe, so ein bisschen überdosiert, weil ich dachte, dieser kleine Löffel kann ja nichts bewirken. Aber das ist ja unfassbar, was das wirklich alles zusammenklebt damit. Ein wirkliches Wunderzeug und vor allem ist wahnsinnig ergiebig. Man kauft da so ein Glas und dann ist da so ein Mini-Messlöffel drin. Und dieser Mini-Messlöffel, der reicht eigentlich meistens dann schon für das, was man macht. Und eine Erfahrung, wir hatten hier auch einen Podcast mit Olli P., dem Sänger, aufgenommen. Und der hat mir ein Rezept für Frikadellen aus Rote Beete empfohlen. Und dann soll man da auch mit Kichererbsenmehl arbeiten. Und das einen super Geschmack hatte. Kannte ich bis dahin noch nicht und bin ich total begeistert von. Also von daher wirklich ein guter Tipp für die Hörerinnen. Ich habe eine letzte Frage. Wir haben normalerweise immer, die letzte Frage ist immer der Tipp für unsere Hörerinnen. Aber ich finde, du hast schon so viele Tipps gegeben. Für mich ist eine einzige Sache, die du erzählt hast, jetzt nochmal so hängen geblieben. Und das ist das ATI. Wenn du sagst, dass das ATI häufig eigentlich die Probleme auslöst und nicht zwingend das Gluten, ist ATI in erster Linie im Weizen drin oder ist das in allen Getreiden drin? Weil wenn, würde ich ja denken, Weizen weglassen würde vielleicht bei vielen Leuten auch schon die Probleme lösen und dann kann ich ja trotzdem, ich finde, es gibt, also mir schmeckt Dinkelmehl sowieso häufig viel besser. Also es gibt ja genügend weizenfreie Produkte, die aber noch nicht so, Entschuldigung, wenn ich das so sage, manchmal langweilig schmecken wie die glutenfreien.
Es ist leider so, dass die ATI in allen glutenhaltigen Getreiden drin sind, also auch im Dinkel. Also wenn ich sage, ich möchte versuchen, das eine glutenhaltige Diät durchzuführen für einige Monate und zu schauen, ob mir das gut tut, dann muss ich wirklich alle diese Getreidearten weglassen, also Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste, Kamut. Mir ist wichtig, nochmal zu betonen, bevor ich so einen Versuch mache, eine glutenhaltige Diät zu machen und zu schauen, ob dann bestimmte Symptome besser werden, sollte ich unbedingt einen Bluttest machen, um die Zöliakie auszuschließen. Weil ich finde diese zöliakietypischen Antikörper im Blut nur, wenn ich vorher glutenhaltig gegessen habe. Wenn ich jetzt die Diät beginne und mir geht es dann um vieles besser, dann kann ich in Teufelsküche kommen, weil dann weiß ich nachher nicht, was habe ich eigentlich und wie streng muss ich jetzt in meiner Diät mit Gluten wirklich verfahren. Die Antikörper sind dann nicht nachweisbar und ich müsste wirklich monatelang wieder glutenhaltig essen, damit ich eine saubere Diagnose stellen kann. Und das will natürlich keiner, wenn es ihm dann ohne Gluten um so viel besser geht. Also gern diesen Versuch machen, aber vorher einfach eine kleine Blutabnahme, um zu schauen, ob keine Zöliakie vorhanden ist.
Und wo mache ich diese Blutabnahme? Kann ich die normal beim Hausarzt machen?
Genau, Hausarzt, Hausärztin und genau.
Judith, vielen Dank. Ich habe viel dazu gelernt. Danke für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass wir dem einen oder anderen HörerInnen damit helfen konnten, die vielleicht diese Probleme haben und noch nichts davon wissen. Und ja, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Hat mich auch gefreut. Danke.
Judith, ich habe noch eine allerletzte Frage. Du lebst ja selbst seit einiger Zeit streng glutenfrei. Wie geht dir das damit im Alltag? Also vermisst du was?
Nein, also ich muss sagen, ich habe mich inzwischen schon sehr dran gewöhnt. Mir geht nichts ab. Ich koche halt sehr viel, stehe schon viel in der Küche. Aber auch an das habe ich mich gewöhnt. Es muss auch sagen, auch in der Gastronomie stellt man sich eigentlich immer mehr darauf ein. Man muss vielleicht im Urlaub ein bisschen schauen, wo man hinfährt. Italien zum Beispiel hat sehr viele Restaurants, die das ganz selbstverständlich schon im Programm haben. Für mich wird es eher schwierig, dann so bei Einladungen dann zu sagen, nein, ich habe meine eigenen Sachen mitgebracht. Und danach auf den Berg, da schleppt man auch die eigenen Sachen dann im Rucksack mit. Und im Sommer wäre so ein gutes Bier wäre schon schön.
Hat Ihnen das Thema gefallen? Dann hören Sie sich doch mal die Folge Nummer 42 an, die Wahrheit über Superfoods, ein Gespräch mit Sala Schmielewski. Und nächste Woche reden wir über NLP und das hat wirklich nichts mit irgendeiner Vermögensberatung zu tun, sondern steht für neurolinguale Programmierung, ein Gespräch mit Svante Almas. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.